Deutschlandfunk Interview.
Was bezweckt Wladimir Putin mit seinen militärischen Drohgebärden? Seit Wochen versuchen Beobachter und Beobachter eine Antwort auf diese zentrale Frage. Hier die Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Florian Kellermann.
Es ist schon seit Wochen eben kolportiert worden, man wolle mit dem Weißen Haus hier verhandeln. Putin wolle mit Joe Biden sprechen, als aus dem Weißen Haus da noch gar nichts dazu kam. Und die Tatsache, dass man jetzt sich eben erstens auf Augenhöhe trifft mit dem vermeintlich mächtigsten Mann der Welt und zweitens über die Ukraine spricht, also quasi wie über ein Objekt der geopolitischen Verhandlungen, das ein Problem darstellt, das wird im Kreml schon allein auch als Erfolg gesehen.
Und am Telefon ist jetzt Johannes Fahrweg, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Schönen guten Tag, Herr Fahrweg.
Ich grüße Sie, Herr Barenberg.
Um diese Einschätzung unseres Korrespondenten in Moskau gleich mal aufzunehmen, ist das für Putin schon Erfolg, dass es dieses direkte Gespräch mit US-Präsident Joe Biden heute geben wird?
Nein, das glaube ich nicht. Das Ziel von Putin, glaube ich, das liegt relativ klar auf dem Tisch. Nämlich erstens tatsächlich, wie Herr Kellermann das gesagt hat, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auszuschließen. Und das Zweite ist, Waffenlieferungen an die Ukraine und auch vor allen Dingen dauerhafte Stationierungen amerikanischer Truppen in der Ukraine auszuschließen. Und wir müssen ja sehen, dass in den vergangenen Monaten gewissermaßen der Zug der Ukraine Richtung NATO-Mitgliedschaft etwas an Fahrt aufgenommen hat. Wir hatten Anfang September ein neues amerikanisch-ukrainisches Sicherheitsabkommen. Wir haben vor einigen Monaten das Ziel der NATO-Mitgliedschaft in der ukrainischen Verfassung verankert, sicherlich nicht ohne amerikanische Unterstützung. Das heißt, Russland will jetzt ein Stoppzeichen setzen und wir müssen einfach lernen, die russische Perzeption zu verstehen und in unser Handeln einzupreisen. Wir können das nicht ignorieren, weil sonst rasen zwei Züge aufeinander.
Das heißt mit anderen Worten, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, bisher hatte sie ja, sagen wir mal, eher auf Eis gelegen, war sozusagen für einen ferneren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. Das sollten die Verbündeten jetzt wieder konkret vorantreiben.
Na, der Zug geht jedenfalls in diese Richtung und das kann Putin nicht gefallen. Und wir müssen jetzt aus dieser Blockade rauskommen. Wir müssen sogenannte Win-Win-Situationen schaffen und nicht die Züge aufeinander rasen lassen. Es ist die diplomatische Pflicht, jetzt solche Situationen zu schaffen, wo eben beide Seiten was von haben. Und das ist das schwierige Geschäft der Diplomatie. Und das heißt nicht, dass man jetzt auf russische Interessen über Gebühr eingeht oder gar Appeasement macht, wie das von vielen dann immer gesagt wird, sondern es geht jetzt darum, wirklich einen Krieg zu verhindern. Und ich blicke wirklich mit allergrößter Sorge auf diese sich verstärkende Eskalation im Verhältnis zu Russland. Und ich möchte nicht in eine Lage kommen, wo dann eines Tages ein Krieg tatsächlich im Bereich des Möglichen ist.
Und wenn es darum jetzt tatsächlich geht, darum einen Krieg zu verhindern, wie Sie sagen, gehört dann dazu auch anzuerkennen, dass es Punkte der Kritik von Moskau gibt, die durchaus berechtigt sind?
Ja, das ist eine schwierige Diskussion und natürlich darf diese Diskussion nicht über die Köpfe der Ukrainer geführt werden, das ist völlig klar. Aber wir müssen auch uns in russische Perspektiven hineinversetzen, sonst finden wir keine Lösung in der Außenpolitik. Und dazu gehört, dass seit 1990 die NATO sich um 14 Staaten erweitert hat, dass die NATO gewissermaßen näher an russisches Territorium herangerückt ist, dass die Handlungsfähigkeit der NATO-Staaten im militärischen Bereich ungleich höher als die russische ist. Und wir sagen immer, wir bedrohen doch niemanden. Das stimmt auch, aber wenn man mal die Perspektive umdreht, also die russische Brille sich aufsetzt, dann kann es nicht im russischen Interesse liegen, dass jetzt auch die Ukraine NATO-Mitglied wird. Und wenn das so ist, dann würde Russland davon wirklich massive Beeinträchtigung seiner Sicherheitsinteressen haben und im Übrigen völlig unabhängig von der derzeitigen russischen Regierung. Das wird sich nicht ändern, wenn Putin eines Tages Geschichte ist. Und natürlich gibt es in Russland eine sehr, sehr bedenkliche innenpolitische Entwicklung mit Abbau von Rechtsstaatlichkeit, mit zunehmender Radikalisierung. Das ist alles richtig. Aber wir müssen Russland einen Platz in der europäischen Sicherheitsarchitektur einräumen. Und dazu gehört, dass man jetzt mit den Russen redet und einfach die Interessen miteinander abgleicht. Und dazu wäre etwa ein Freeze, also ein Einfrieren dieser NATO-Mitgliedschaft, eine gute Idee und auch eine hochrangige Konferenz, in der man etwa im OSZE-Rahmen über diese Fragen wieder neu verhandelt.
Aber wenn sozusagen diese Seite, der Westen, die westliche Allianz, die NATO, diesen Schritt geht und sagt, wir sind bereit, eine Mitgliedschaft der Ukraine vorerst auf Eis zu legen. Verletzt die NATO damit nicht eines ihrer wesentlichen Prinzipien? Das lautet, dass souveräne Staaten, Beispiel Ukraine, selbst darüber entscheiden und nicht Herrscher in Moskau, im Kreml.
Ja, in einer idealen Welt würde ich Ihnen vollständig zustimmen. Aber wenn die Alternative eine Eskalationsspirale ist, aus der wir nicht wieder sauber herauskommen, dann ist mir lieber, dass wir die hehren idealistischen Ziele etwas hinten ranstellen und das machen, was Diplomatie machen muss. Schmutzige Kompromisse, Interessensausgleich und versuchen, das Schlimmste zu verhindern.
Aber eine Interessenssphäre Russlands anzuerkennen in Europa ist ein großer Schritt, oder nicht?
Richtig, aber wenn es der Stabilisierung der Lage dient, dann ist das ein Schritt, den wir gehen sollten. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir die Ukraine hängen lassen, sondern das heißt darüber, dass wir mit der Ukraine und mit Russland und auch den Amerikanern und den europäischen Staaten darüber reden, welchen Platz die Ukraine und Russland vor allen Dingen in der europäischen Sicherheitslandschaft haben kann. Und da liegen ja Ideen auf dem Tisch, etwa eine Finnlandisierung der Ukraine, also gewissermaßen die Ukraine als neutralen Staat, die sicherlich Sicherheitsgarantien haben muss, auch vom Westen. Aber das wäre eine Denkrichtung, die gewissermaßen jetzt aus dieser Eskalationsspirale rausgeht. Weil nochmal, ist die Alternative am Ende ein Krieg, um diese Fragen zu haben, die bessere? Ich würde sagen, nein, wir müssen jetzt Realpolitik machen. Und jenseits von gutgläubig naivem Russlandverstehertum, das will ich auch nicht, aber jenseits von dessen eben eine interessensgeleitete und nüchterne Politik mit Blick auf diese Fragen machen. Und daran mangelt es in der aktuellen Debatte.
Was sich bei Joe Biden, was sich auch in der Allianz abzeichnet, ist ja ein etwas anderer Weg. Der Weg lautet, wir zeichnen heute eine rote Linie und für den Fall, dass Moskau bei seinen Drohgebärden bleibt, zumal für den Fall, dass es militärische Aktionen gibt, dann haben wir eine ganze Reihe von Instrumenten, unter anderem Russland vom Zahlungsverkehr abzuschneiden. Es geht um weitere Militärunterstützung sicherlich in dem Zusammenhang. Was würde es bedeuten, wenn dieser Weg beschritten wird?
Ich glaube, Russland wäre davon nicht zu beeindrucken, weil Russland eben das als seine vitalen Interessen definiert. Und wir haben ja gesehen in den vergangenen Jahren, dass etwa Sanktionen nicht gewirkt haben. Jetzt mögen manche sagen, das hat in dem Sinne gewirkt, als dass die Lage nicht noch weiter eskaliert ist. Das mag auch sein, aber ich rechne nicht damit, dass bei dieser für Russland vitalen Frage Sanktionen auf das russische Risikokalkül gewissermaßen Einfluss nehmen. Und wir müssen ja auch deutlich sagen, niemand will für die Ukraine in den Krieg ziehen. Auch der Westen nicht, schon gar nicht die Amerikaner. Das heißt, da werden auch Erwartungen geweckt, die überhaupt nicht zu erfüllen sind. Und die ökonomische Sanktionsdrohung, da kann man sicherlich noch eskalieren und etwa die angedachte Ausgrenzung aus dem SWIFT-System, also dem Abgrenzen des internationalen Zahlungssystems, das würde Russland hart treffen, aber das würde nur zu einer weiteren Radikalisierung führen. Ich würde den Blick mal umdrehen. Lassen Sie uns doch über ökonomische Anreize nachdenken. Russland ist schwach.
Wir müssen an dieser Stelle einen Punkt machen. Die Nachrichten warten. Johannes Fahrweg, der Politikwissenschaftler aus Halle-Wittenberg hier im Deutschlandfunk. Danke.